Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz.
Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen sehr, sehr viele im Laufe des Lebens, mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Heute bei uns zu Gast im Podcast Gesund und Glücklich Professor Andreas Zierer vom Kepler Uniklinikum und von der JKU. Herr Professor, wir reden dann über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die nach wie vor die Todesursache Nummer 1 sind in Österreich. Die Medizin macht in der Behandlung dieser Erkrankung enorme Fortschritte. Die Zukunft der Herzchirurgie, für die Sie ja stehen, klingt ein bisschen so wie Science Fiction. Da ist die Rede von 3D-Druck-KI, von 3D-Herzklappen, die in Linz entwickelt werden und einen Meilenstein darstellen sollen. Die Industrie zeigt offenbar schon Interesse an diesen Mitralklappen. Herr Professor, Sie sind Vorstand der Universitätsklinik für Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie. Und wir beide wagen heute gemeinsam einen Ausblick in die Zukunft Ihrer Zunft sozusagen.
So ist es, ja.
Beginnen wir mit der ersten Frage. Das ist aber noch gar nicht Zukunft, sondern jetzt, was jetzt ist. Was sind denn die häufigsten Herzerkrankungen derzeit?
Ja, Sie haben es ganz richtig angesprochen, dass nach wie vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache darstellt. Dementsprechend häufig sind auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen allgemein. Hier ist es so, dass man unterscheiden muss zwischen angeborenen Herzfehlern oder sehr früh in der Kindheit erworbenen Herzfehlern. Das ist eher ein geringerer, aber auch sehr wichtiger Anteil an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Überwiegenderweise sind aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen Erkrankungen des höheren Lebensalters. Dementsprechend steigt auch die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem Lebensalter.
Wann kann man denn sagen, ab wann wird es denn so gefährlich?
Ernst?
Ab wann wird es ernst?
Also es ist so, dass schon ab 50 ungefähr, und das weiß ich, weil ich selbst in dem Bereich bin, ab 50 ist es so, dass je nachdem bei familiärer Neigung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch wenn man entsprechend seinen eigenen Teil dazu beiträgt durch ungesundes Leben, dann geht es schon um das 50. Lebensjahr los, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich steigt. Das liegt bei 50-Jährigen ungefähr bei 10-15%. Und diese Häufigkeit steigt dann an auf bis zu 40% bei über 80-jährigen Patienten und auch darüber kann dann 40-50% sein. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen sehr, sehr viele im Laufe des Lebens, mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Früher hat man so gesagt, der Herzinfarkt war ja so final. Da sind sehr viele Menschen am Herzinfarkt gestorben. Aber da hat es enorme Fortschritte gegeben in den vergangenen Jahrzehnten.
Ja, das ist richtig. Es ist generell, weil es eben so häufig ist und weil es so einen großen Einfluss auf die Bevölkerung hat, wurde auch sehr viel investiert in Forschung im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch in die Entwicklung neuer medikamentöser Therapien, aber auch neuer Interventionen und neuer Operationstechniken. Wenn wir beim Beispiel Herzinfarkt bleiben, dann ist es so, dass hier ein sehr engmaschiges Netzwerk aufgebaut wurde in Österreich, das sogenannte Herzinfarkt-Netzwerk. Und da ist es so, dass Patienten sehr rasch nach auftretendem Brustschmerz in die Klinik kommen und dort schon auf dem Weg ins Krankenhaus EKG-Aufzeichnungen eingespielt werden können, dass man im Krankenhaus schon weiß, was ungefähr vorliegt bei dem Patienten oder bei der Patientin. Und dann kann man sehr schnell mit der entsprechenden Therapie beginnen. Es ist die Diagnose besser, also es ist schon mal der Transport ins Krankenhaus besser geworden, dann ist die Diagnose besser geworden und man kann auch, wenn tatsächlich ein Herzinfarkt vorliegt, sehr schnell mit einer Intervention, mit einem Stent das Gefäß wieder eröffnen. Und wenn Infarkt so stark ausgeprägt ist, dass die Pumpleistung des Herzens reduziert ist, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten der mechanischen Kreislaufunterstützung. Das kann vorübergehend sein für einige Tage, kann aber auch mit einem Kunstherz lebenslange Kreislaufunterstützung darstellen. Also es hat sich in den verschiedensten Bereichen sehr viel getan.
Wenn wir jetzt sagen, das Ranking der Herzkrankheiten, was ist denn das Erste? Ist das Herzschwäche oder Herzrhythmusstörung? Wo liegen wir da?
Es ist so, dass tatsächlich die Herzschwäche, die sogenannte Herzinsuffizienz, die häufigste Aufnahmediagnose im Krankenhaus ist in westlichen Ländern. Also das ist eine sehr häufige Ursache, warum Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Die Grundlage für diese Herzschwäche kann aber unterschiedlich aussehen. Es kann ein Herzinfarkt sein, also eine Einengung der Herzkranzgefäße. Es kann aber auch ein Herzklappenfehler letztendlich zu einer Herzschwäche führen. Aber es ist sozusagen die Herzschwäche unterm Strich, auch wenn sie unterschiedliche Ursachen hat, ist dann die häufigste Erkrankung oder das häufigste Erkrankungsbild.
Und das merkt man als Patient?
Das merkt man als Patient unterschiedlich, hängt ein bisschen davon ab. Es gibt interessanterweise auch geschlechtsspezifische Unterschiede, dass Frauen das deutlich später merken oder sich dadurch so eingeschränkt fühlen, dass sie zum Arzt gehen. Kann sein, dass sie mehr aushalten, kann aber auch sein, dass das anders empfunden wird. Das wird aktuell noch beforscht. Was typisch ist, ist die Atemnot, Kurzatmigkeit und eine allgemein reduzierte körperliche Belastbarkeit. Also das Empfinden merken Patienten schon als körperliche Schwäche.
Stiegensteigen.
Klassisches Beispiel, Stiegensteigen oder Einkaufen. Und dass man einfach Belastungen des täglichen Alltags dann nicht mehr meistern kann, die bis vor einigen Monaten kein Problem waren.
Die Herzrhythmusstörungen?
Herzrhythmusstörungen sind auch sehr häufig. Hier ist es so, dass es verschiedene Arten gibt. Die gefährlichste für den Patienten, die auch bei Herzinfarkt die häufigste Ursache ist, dass Patienten daran versterben, ist das Kammerflimmern. Wenn die Herzkammer ungeordneten Rhythmus hat, dann steht das Herz funktionell still. Es kann kein Blut mehr durch den Körper gepumpt werden. Und das ist ein Zustand, wo man sofort wiederbelebt werden muss, reanimiert werden muss durch Herzdruckmassage, weil eben das Herz in diesem Moment nicht mehr richtig arbeitet. Das ist die schwerwiegendste Form der Herzrhythmusstörung. Und es gibt aber auch weniger gefährliche, dafür häufigere Rhythmusstörungen, die den Vorhof betreffen. Also nicht die Herzkammer, sondern den Vorhof, das sogenannte Vorhofflimmern. Hier ist es so, dass das an sich jetzt bei den meisten Patienten keine besonders starken Symptome auslöst. Man kann das als Herzstolpern empfinden. Über längere Sicht trägt es aber das Risiko, dass sich ein Thrombus, ein Blutgerinnsel bildet, das dann im schlimmsten Fall aus dem Herz ausgespült werden kann und zum Beispiel zu einem Schlaganfall führen kann. Also wichtig ist, wenn man Vorhofflimmern hat, dass man das erstens erkennt und dann zweitens auch entsprechend behandelt. Da gibt es zwei Schienen. Man kann versuchen, den Rhythmus wiederherzustellen und man kann aber auch, was man parallel dazu machen muss, ist, dass man Blutverdünnung nimmt, dass es eben nicht zum Schlaganfall kommt.
Ist das die berühmte Ablation?
Genau, das ist die Ablation. Es gibt antiarrhythmische Medikamente. Das ist ähnlich bei allen Erkrankungen und auch bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da gibt es die drei therapeutischen Säulen. Das eine sind Medikamente, das andere sind Interventionen, dass man mit Katheter abliert oder Stent setzt. Und der dritte Säule ist dann die chirurgische Therapie. Bei der Ablation ist es so, dass man das über einen Katheter machen kann, über die Leiste. Da kann man genau, man nennt es ein Mapping machen. Also man zeichnet sich elektronisch die Landkarte des Herzens auf und kann dann feststellen, wo an welcher Stelle unregelmäßige Erregungen entstehen. Und dort kann man dann mit dem Katheter das veröden und somit Herzrhythmusstörungen häufig behandeln.
Und wie kommt es eigentlich zu einer Herzrhythmusstörung? Ist das irgendwie genetisch oder ist das, weil ich ungesund lebe?
Na, es gibt schon eine genetische Komponente. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Herzklappenerkrankungen können zu einer Vergrößerung der Herzkammern führen und ein vergrößertes Herz hat an sich ein höheres Risiko für eine Herzrhythmusstörung. Also es gibt Fälle, wo es mit einem Herzklappenfehler zusammenhängt. Es gibt Fälle, wo angeborene Komponente eine Rolle spielt, auch zum Beispiel bereits Überleitungsstörungen. Das kann auch sein, dass die Überleitung vom Vorhof, der Herzschlag entsteht elektrisch gesehen im Vorhof und wird dann auf die Kammer weitergeleitet. Und wenn diese Überleitung nicht funktioniert, hat man auch eine Form der Herzrhythmusstörung. Und manchmal ist es einfach schicksalshaft, ohne dass man auch als Arzt wirklich feststellen kann, warum das jetzt auftritt.
Ist Stress ein Thema?
Absolut. Also
bei Stress, Herz und Stress tut man eigentlich immer zusammen.
Genau, also Stress ist aber speziell bei Herzrhythmusstörungen ist es absolut ein Thema und es ist auch so, dass fast jeder einmal im Laufe seines Lebens irgendeine Form der Herzrhythmusstörung hat. In vielen Fällen wird es gar nicht bemerkt und ist nur vorübergehend, geht dann wieder weg. Aber Stress, wenig Schlaf, Koffein sind ganz typische Risikofaktoren.
So, jetzt schauen wir dann in die Zukunft. Man kann schon sehr viel machen. Man hört ja immer wieder, der hat einen Stent gekriegt nach einem Herzinfarkt oder gerade eine Katheterablation gehabt. Und diese Menschen sind sehr schnell wieder fit im Normalfall. Also wenn es jetzt nicht ganz grobes war. Mhm. Das ist schon, im Vergleich zu früher ist das schon ein Riesenschritt. Schauen wir mal, wie das in Zukunft ausschauen wird. Das Miracle-Projekt der Johannes Kepler Universität Linz ist kein Wunder, sondern das Ergebnis beeindruckender Teamarbeit. Forschende setzen künstliche Intelligenz ein, um die Mitralklappeninsuffizienz präzise zu bewerten und zu klassifizieren. Zur Erklärung für unsere Zuhörer, eine Mitralklappeninsuffizienz ist ein Herzklappenfehler, bei dem die Mitralklappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer nicht vollständig schließt. Können Sie uns erklären, wie Kardiologen, also Herzärzte wie Sie, die KI hier nützen?
Ja, das ist ein sehr interessantes Kooperationsprojekt zwischen der Technischen Fakultät der Johannes Kepler Universität, namentlich dem Professor Ferscher, der Computerexperte ist, IT-Experte, und auch dem Professor Steinwender, der die Kardiologie leitet, und der Herzchirurgie. Und hier geht es darum, Ultraschall, also die Undichtigkeit der Mitralklappe wird klassischerweise im Herzultraschall diagnostiziert. Das kann man von außen machen, das sogenannte transthorakale Ultraschall. Man kann das aber auch sogenanntes Schluckecho, dass man von innen über die Speiseröhre schallt, ist etwas unangenehmer, aber hat den Vorteil, dass die Bildqualität besser ist. Und jetzt ist es so, dass aus einer Vielzahl von Ultraschalluntersuchungen wird dann festgestellt, ob diese Klappe erstens einmal prinzipiell normal funktioniert oder undicht ist. Und wenn sie undicht ist, dann gibt es unterschiedliche Schweregrade. Die kann man sagen, leichtgradig, mittelgradig oder hochgradig undicht. Und das ist auch wichtig für die weitere Therapieempfehlung. Und jetzt ist es so, dass wie vieles in der Medizin sehr abhängig ist in der Qualität von der Erfahrung und vom Kenntnisstand derjenigen Person, die die Untersuchung oder den Eingriff durchführt. Das heißt, sehr erfahrene Untersucher haben überhaupt kein Problem damit, in kurzer Zeit festzustellen, welchen Schweregrad der Undichtigkeit diese Klappe hat, wie man sie behandeln soll und so weiter. Und jetzt zieht aber die künstliche Intelligenz, wie Sie erwähnt haben, hat immer mehr Einzug in die Medizin. Und die kann uns immer dann helfen, wenn große Datenmengen bearbeitet und analysiert werden. Und
es sind zigtausend Fälle, die man sozusagen übereinander legt.
Genau, wir haben im Jahr gibt es 10.000 Echos, Ultraschalluntersuchungen an der KUK, an der Kepler Universitätsklinik. Wir haben die von den letzten 10 Jahren, das sind mehr als 100.000 Untersuchungen. Und damit kann das System lernen. Man kann dann auch an Lernfällen, wo man im Nachhinein der sozusagen künstlichen Intelligenz erklärt, okay, dieses Beispiel, da ist die Klappe hochgradig undicht, dann lernt es selbst. Und das soll in Zukunft den Vorteil haben, dass es nicht alleine die Diagnose übernimmt, aber dass es eine Hilfestellung ist, vor allem auch für weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, die machen die Untersuchung und überlegen sich für sich, das wäre jetzt die Interpretation für diese jüngere Kollegin oder den jüngeren Kollegen, und dann können sie zusätzlich die Unterstützung der künstlichen Intelligenz anfordern, ob das dann sozusagen übereinstimmt, was jetzt künstliche Intelligenz passiert und die eigene Einschätzung wäre. Also es soll den Arzt in seinem Handeln, in seinen Entscheidungen nicht ersetzen, sondern unterstützen.
Sowas wie ein Sicherheitsanker, wenn ich mich nur mal rückversichern kann, dass ich sage, ich gebe das ein und das hat die gleiche Diagnose, genau. Die KI, dann bin ich mir sicher, dass es stimmt.
Genau.
Und wenn es abweicht, muss ich mich halt nochmal damit beschäftigen oder Kollegen fragen.
Genau, dann muss man sich nochmal überlegen, und es kann auch eine Hilfestellung sein, dass man zum Beispiel Informationen kriegt, in dieser Einstellung sieht man das und das am besten. Das letzte Wort, die letzte Entscheidung hat natürlich der Mensch, aber es soll unterstützen.
Wo wird denn die KI sonst noch eingesetzt? In Ihrem Bereich?
Die künstliche Intelligenz wird vor allem, also in der Bildgebung ist ein großer Bereich, da gibt es ja auch Röntgenuntersuchungen, da gibt es zum Beispiel sehr große Studien, wo eine Früherkennung von Brustkrebs vorliegt und auch von Lungenkrebs. Da gibt es sehr große Studien, dann auch bei, also jede Art von Bildern, auch zum Beispiel Fotografien von der Haut, ob jetzt Mutter mal gefährdet ist, sich bösartig zu verändern oder nicht. Da gibt es auch gute Daten. Also ein ganz großer Bereich ist die Bildgebung allgemein. Und ein zweiter sehr großer Bereich ist es, Risikomodelle zu errechnen. Da ist ein Paradebeispiel auf der Intensivstation. Da gibt's ja, wird ja eine Vielzahl von Werten ununterbrochen gemessen. Also der Blutdruck, die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz. Man hat zusätzlich Laborwerte. Und aus dieser Summe dieser gesamten Werte ist es möglich, durch Einsatz von künstlicher Intelligenz Risikoscores zu errechnen, dass man im Vorhinein weiß, also dass auch ein Patient, der jetzt zu dem Zeitpunkt noch fit ist, aber in der Gesamtschau der Werte sagt dann die künstliche Intelligenz, dieser Patient hat ein erhöhtes Risiko, dass er in 3 Stunden zum Beispiel nachblutet oder in 3 Stunden eine Herzrhythmusstörung entwickelt. Also man wird einfach sozusagen vorzeitig gewarnt, auch wenn man selbst zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sieht, dass sich da ein Problem anbahnt.
Es klingt alles sehr spannend, ein bisschen wirklich wie Science Fiction. Es führt uns zum nächsten Thema, diese 3D-Herzklappen. Was kann man sich unter diesen maßgeschneiderten Implantaten sozusagen, die für mein Herz zum Beispiel genau die Größe hätten, wie es gehört, vorstellen?
Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Das ist, es passt ja auch in dieses übergeordnete Thema der personalisierten technischen Medizin, das ja jetzt der definierte Forschungsschwerpunkt ist der medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität. Und bei diesen 3D-Herzklappen ist es so, dass ein weiterer Bereich, der immer wichtiger wird in der Medizin, hier Einzug erhalten hat, auch in der Herzmedizin. Das ist der 3D-Druck von Organen, von Blutgefäßen, von Herzklappen, dass man einen Patient ins CT schickt, in die Computertomographie. Und aufgrund dieser Daten kann man dann, wenn man das verbindet mit einem 3D-Drucker, kann man genau die Klappe des jeweiligen Patienten drucken aus einem silikonartigen Material. Und dann kann man zum Beispiel, was man jetzt schon machen kann, ist, dass man dann chirurgische Eingriffe übt. Also genau an der Klappe, die man dann am nächsten Tag im Operationssaal vor sich hat, kann man am Vortag die Operation üben. Und man kann diese 3D-gedruckten Klappen aber auch als Vorlage nehmen, um darauf dann Gewebe anzuzüchten. Und das ist wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber da sind wir dran, dass man dann mit diesem auf diesen künstlichen 3D-Druck aufgesetzten oder eingewachsenen menschlichen Gewebe dann diese Klappen eines Tages auch tatsächlich implantieren kann.
Und ist dieses Gewebe körpereigen von diesem Menschen?
Ja, das wird aus Zellen gewonnen und ist dann körpereigen von diesen Patienten, was wichtig ist, damit es keine Abstoßungsreaktion gibt.
Wie wird denn die Herzklappenerkrankung derzeit behandelt?
Aktuell ist es so, dass im, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Stadium, wenn es operiert werden muss, gibt es bei jeder Herzklappenerkrankung 2 Möglichkeiten. Das eine ist, die Klappe zu reparieren und das andere ist, die Klappe zu ersetzen. Klappen reparieren kann man üblicherweise, wenn sie undicht sind. Das heißt, sie sind jetzt nicht stark verkalkt, sie sind von der Struktur her zart, aber aus verschiedenen Gründen kommt es
nicht. Passiert Alters mit dem Alter oder?
Ja, das ist ganz interessant. Da muss man unterscheiden ein bisschen. Bei der Mitralklappe, die wir vorhin angesprochen haben, beim Miracle-Projekt, ist es so, dass es schon auch häufiger wird im zunehmenden Lebensalter, dass hier aber auch beginnen so bei 30, 40 Jahren Patientinnen und Patienten betroffen sind. Das kann sein, dass der Halteapparat, so ein sogenannter Sehnenfaden, abreißt. Das kann eine gewisse Bindegewebsschwäche sein. Also speziell bei der Mitralklappe sind schon ein Drittel der Patientinnen auch um die 40, unter 50 Jahre. Das sind auch Jüngere betroffen. Und umso jünger eine Patientin ist oder ein Patient, umso wichtiger ist es auch, die eigene Herzklappe zu erhalten, weil Studien gezeigt haben, es gibt also die künstlichen Herzklappen, die man einsetzt, sind mittlerweile auch sehr gut und auch mit einer sehr guten Lebensqualität verbunden. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob das eine 80-jährige Patientin bekommt, die Lebenserwartung noch von 5 bis 10 Jahren hat, oder 40-jährige Patientin, die dann vielleicht auch oder jünger noch den Kinderwunsch hat, die keine Blutverdünnung haben will. Da versucht man jede Klappe zu reparieren. Und das geht typischerweise, wenn die Klappe undicht ist.
Und wenn sie jetzt ersetzt wird, aus welchem Material sind diese Herzklappen derzeit?
Wenn sie ersetzt werden muss, die Herzklappe, egal ob die Mitral- oder die Aortenklappe, dann gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten. Es kann eine sogenannte mechanische Klappe sein, das ist so eine spezielle Metalllegierung, oder eine biologische Klappe, da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder eine tatsächlich speziell behandelte tierische Herzklappe, oder was meistens eingesetzt wird, häufig eingesetzt wird, ist eine biologische Klappe aus Herzbeutelgewebe. typischerweise von Rindern, die da aus deren Herzbeutelgewebe wird dann eine Klappe in Handarbeit zusammengenäht.
Unfassbar. Und das stoßt der menschliche Körper nicht ab oder muss dieser Mensch dann immunsuppressiver nehmen?
Nein, also die sind speziell behandelt und lösen keine Abstoßungsreaktion aus.
Wenn wir uns noch einmal mehr in die Zukunft beamen, zum Beispiel ins Jahr 2036, was wird denn im Bereich der Herzchirurgie dann möglich sein, also in 10 Jahren?
Also es ist so, dass man, wenn man sich die Entwicklung ansieht, auch in den letzten, also ich bin seit 20 Jahren in dieser Branche tätig, da hat sich auch extrem viel schon getan in den verschiedensten Bereichen. Man muss bedenken, dass vor 20 Jahren, wie ich persönlich angefangen habe, wurde fast jeder Eingriff über mediane Sternotomie durchgeführt, also dass man das Brustbein der Länge nach eröffnen muss. Mittlerweile ist es Routine, dass eine Herzklappen, zum Beispiel Mitralklappenrekonstruktion, über einen 2 Zentimeter Schnitt entlang der Brustwarze durchgeführt wird mit einer endoskopischen Kamera, wo man am Ende überhaupt, nach 2 Wochen sieht man gar nicht, dass dieser Mensch operiert wurde. Also das ist schon ein extremer Fortschritt. Und wenn man den dann noch einmal 10 Jahre weiter in die Zukunft sich vorstellt, dann ist es so, dass die robotische Chirurgie sicherlich ein Thema sein wird, auch in der Herzchirurgie. Das ist ganz interessant, das hat vor über 20 Jahren in der Herzchirurgie begonnen, hat sich aber dann in der Herzchirurgie nicht durchgesetzt.
Ist eher aber, Orthopädie jetzt,
oder? Ist Orthopädie, ist es sehr häufig eingesetzt, klassischerweise auch in der Urologie oder in der Gynäkologie bei Eingriffen
im Becken.
Da Vinci-Roboter, genau. Und da gibt's jetzt die neueste Generation, die ist in den USA schon für Herzchirurgie wieder im Einsatz, hat in Europa aktuell noch nicht die Zulassung, aber soll sie bekommen und das wird sicherlich Einzug erhalten in einem relativ großen Ausmaß auch in der Herzchirurgie. Und hat den Vorteil, dass man dann wirklich nur mehr, also dann schneidet man gar keinen Schnitt mehr, sondern hat nur diese sogenannten Kameraports, die man mit einem kleinen Stich zwischen den Rippen einsetzen kann. Und Patientinnen und Patienten habe ich gesehen in den USA, die dann nicht 1,5 Wochen im Krankenhaus waren nach so einer Herzoperation, sondern nur 2-3 Tage. Und das hat extremen Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Das ist ein Bereich. Und ein weiterer, der sicherlich sich extrem weiterentwickeln wird, ist die Kreislaufunterstützung. Da hat man im Moment noch relativ große sogenannte Kunstherzen, wo ein Kabel noch aus der Bauchdecke ausgeleitet wird, die sogenannte Driveline, mit der dann die Pumpe mit Strom versorgt wird. Da arbeitet man daran, so total implantierbare Systeme zu entwickeln, die vollkommen im Körperinneren eingebaut werden, ohne Kabelverbindung nach außen, die dann so durch Induktion, man kennt es vom Herd oder vom kabellosen Handy aufladen, das soll auch in der Herzmedizin Einzug
halten. Das ist ein Kunstherz quasi.
Genau, ein Kunstherz, wo man von außen dann auf die Haut den Akku aufladen kann, ohne dass der Kabel den Körper verlassen muss.
Ja, da wird sich einiges tun. Wovon viele Patientinnen und Patienten profitieren werden. Und es wird auch schneller gehen durch die KI-Unterstützung vielleicht. Kann man dann noch mehr Patienten behandeln? So ist ja eigentlich das Ziel, oder? Dieser KI präziser und schneller.
Genau, präziser, schneller, sicherer letztendlich auch und auch unterstützend für die Ärztinnen und Ärzte. Es ist in der Medizin, weiß ich nicht, beim Autofahren arbeitet man ja am autonomen Fahren. In der Medizin ist es aktuell auch, das wäre prinzipiell beim robotischen Operieren auch denkbar, aber ist jetzt einmal, glaube ich, wirklich noch weiter in der Zukunft anzusiedeln, weil es einfach direkt um die Gesundheit des Menschen geht und das ist jetzt aktuell selbst bei den innovativsten Firmen nicht am Schirm, aber ob es in 20 Jahren nicht vielleicht doch einmal ein Thema wird, wird man sehen.
Ja. Also eine Operation ohne Arzt.
Oder halt unter Beobachtung, so ähnlich wie im Flugzeug, Autopilot, Pilot ist trotzdem dort. Technisch prinzipiell möglich, das wird eher dann, wenn juristische Themen eine Rolle spielen und ob das tatsächlich, ob man, kann jeden von uns selbst betreffen, ob man das, also es muss sicherlich die breite Mehrheit der Bevölkerung dem zustimmen oder es haben wollen. Da bin ich selbst auch noch skeptisch, aber technisch wäre es prinzipiell, glaube ich, in 10 oder 20 Jahren machbar.
Ja, es klingt unglaublich, wirklich wie Science Fiction. Kommen wir zurück ins Jahr 2026 und meine letzte Frage an Sie, was hält Sie denn persönlich gesund und glücklich und Ihr Herz gesund?
Ja, also ich habe auch natürlich berufsbedingt nicht so viel Zeit für Sport, wie ich mir wünschen würde, aber ich versuche trotzdem Im Winter war ich jetzt ein paar Mal Skitouren gehen oder langlaufen und versuche, wenn immer möglich, auch einmal eine Runde laufen zu gehen, zumindest 2-3 Mal in der Woche oder längere Spaziergänge mit dem Hund auch. Also Ausdauersport, nicht in übertriebener Intensität, aber einfach mit gewisser Regelmäßigkeit ist extrem wichtig. Und die altbekannten Verhaltensregeln sind manchmal auch nicht so einfach. Ja, alles, was gut schmeckt, ist häufig ungesund. Ja, egal, ob einmal ein Schluck Wein oder Bier oder Essen muss. Man muss einfach, glaube ich, für sich selbst einen guten Mittelweg finden, dass man sagt, man kann auch manchmal genießen, aber im Großen und Ganzen schaut man auch, dass man sich gesund ernährt und trotzdem genügend bewegt. Ja.
Dass man lange keinen Arzt braucht.
Genau.
Herzlichen Dank, Herr Professor Zierer, für das Gespräch.
Ich sage danke.